Balu Hörspielmuseum.
Wieso war ich nur so blöd gewesen und hatte Olga diesen Gefallen getan? Jetzt saß ich, wenn mir nicht ein Geistesblitz kam, vollkommen im Dreck. Hatte Olga mich vielleicht ganz bewusst in diese Falle tapsen lassen? Nein, dieser Gedanke war absurd. Andererseits war sie mittags sofort auf mich zugekommen und hatte mir den Karton mit dem Tonband in die Hand gedrückt.
Rickilein, dieses Band muss jemand zu Alvarez ins Stadtstudio bringen und du wärest ein Engel, wenn du das für mich machen würdest.
Wenn Olga meine lieben Kollegen um eine Gefälligkeit bat, hatten die stets perfekte Ausreden auf Lager. Lügen, die Olga jedoch stets akzeptierte. Machte ich mal den klicklichen Versuch zu widersprechen, fand sie sofort Argumente, die mich blass aussehen ließen. Ich war gerade 17 Jahre alt, schwarz, schwul und ohne Schulabschluss. Aber ich hatte eine Wohnung, einen Job als Radiodiskjockey und seit kurzem sogar ein Auto. Das verdankte ich alles Olga, oder vielmehr dem Besitzer der Rundfunkstation. Doch dieser lag jetzt vor meinen Füßen in einer kleinen Blutlache. Warum starb Alvarez? Eine Krimireihe der Tonboutique. Und wir wünschen gute Unterhaltung.
Kennt ihr die Pointe von dem Witz noch gar nicht?
Aber wir können sie uns denken.
Guck mal, wer da angeschnellt kommt. Hey, Ricky, komm mal zu uns rüber.
Was führt dich denn hier ein Städtchen? Ich dachte, du genießt irgendwo eine kühle Brise am Strand.
Ich war beim Stadtstudio. Olga wollte doch, dass ich bei Alvarez ein Band abgebe. Aber das Haus ist abgeschlossen.
Du hast doch einen Schlüssel vom Stadtstudio.
Das Tor ist von innen verriegelt.
Verriegelt? Da ist es alles heute so richtig krachen. Ficky, fucky, ficky. Willst du was trinken, Ricky?
Dem weißen Rum mit Limette.
Rum, das bringt Tinte auf den Füller.
Noch mehr Tinte? Der Junge hat doch schon genug zu bieten.
Ah, er hat mehr als wir beide zusammen. Ne?
Ihr solltet nicht von Dingen reden, die ihr gar nicht kennt.
Du kannst ja mal den Tisch besteigen und uns den
neuen Ficky, ficky, ficky. Terence, Larry, lass doch mal den Ricky in Ruhe.
Okay, aber dann musst ihr mit uns einen Schluck trinken. Du nimmst noch einen Rotwein. Und du ein Bier.
Nee, ich glaub, ich hau ab. Wo hab ich jetzt bloß meine Autoschlüssel?
Komm, ich fahr dich nach Hause. Im nächsten Moment hatte er Platz genommen und ich chauffierte ihn in Richtung Heimat. Unterwegs musste ich zweimal halten. Beim ersten Mal musste Roy so dies und das erledigen, weil sein Magen offensichtlich die Autofahrt nicht vertrug. Das zweite Mal hielten wir an einem Laden, in dem er zwei Flaschen Sekt erstand. Auf der Fahrt sprach er kein Wort, versuchte aber mehrfach seinen Arm um meinen Hals zu legen. Ich wollte mich schon wehren, denn der Mann, der immerhin 5 Jahre älter war als ich, brauchte dringend eine Dusche. Doch dann besann ich mich. Roy hatte keine Uhr dabei. Und vermutlich war ihm in seinem jetzigen Zustand jegliches Zeitgefühl verloren gegangen. Er war mein perfektes Alibi.
Just take a look.
Hier ist Hispania Broadcasting Service auf 88,7 MHz aus Villaricos. Jetzt wünschen wir allen Spätaufstehern einen schönen guten Morgen. Momentan hat sich die Sonne ein bisschen versteckt, aber die Wetterfrösche versprechen Ihnen einen perfekten Urlaubstag. In Hollywood a clown is a clown, stomping through the crowded underground, while the man stands around waiting for you.
Und da endlich ausgeschlafen. Sag mal, Roy, ist das Gretje, die da im Radio spricht? Ja, sie macht die Sendung als Ersatz für Larry, der sich krank gemeldet hat. Komm rüber und iss, sonst wird's kalt. Roy, aus welchem Studio kommt eigentlich die Sendung? Aus dem Stadtstudio. Aus dem Stadtstudio? Bist du da sicher? Natürlich, sie hat es vorhin selber gesagt, wieso fragst du? Hey, es ist nur wegen Olga. Ich meine, sie hat doch gesagt, ich soll dieses Tonband zu Alvarez bringen. Und das habe ich doch gestern machen wollen. Und da war doch das Tor zu. Na, wenn er nicht aufmacht, kann er auch kein Band kriegen. Bon. Ach Roy, wie sehen eigentlich die Kinder von Alvarez aus? Du bist halt so merkwürdig, was ist denn los mit dir? Wieso interessiert dich auf einmal Alvarez? Hey, ich habe gestern eine Frau gesehen, weißt du, mit zwei Kindern. Die stand an so einem Sedan-Car, so wie der Wagen von Alvarez aussieht. Ja und? Ja, ich meine nur, es gibt da immer wieder Gerüchte um den Mann. Es gibt über dich Gerüchte, es gibt über mich Gerüchte, es gibt auch über Alvarez Gerüchte. Ich meine, es ist ja nur so. Ich meine, wenn seine Frau nun dahinter kommt, was der Mann so alles treibt und dass er sich über dem Stadtstudio eine Wohnung eingerichtet hat und alles. Und ich meine, nimm doch mal an, es kommt zu einer Scheidung. Und ich meine, dann würde vielleicht das Vermögen von Alvarez geteilt werden. Und ich meine, dann würde er vielleicht sich von dem Sender trennen und das wäre doch sehr dumm für uns. Also hör mal zu, Rick. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wieso nicht? Alvarez hat keine Frau und keine Kinder. Keine Frau und keine Kinder? Ricky, versprich mir, dass es niemand sagt. Es geht ja auch niemand was an. Es ist sozusagen intern. Intern? Ja, er hat wohl Angst, dass sich sonst jeder an den Rand schmeißen würde und da hat er eine Familie erfunden. Es ist so wie in dem Film Die Kaktusblüte. Aber da hat der Arzt ja auch, dieser Zahnarzt, hat ja auch eine Familie erfunden. Damit seine jungen Verehrerin ihn nicht heiraten wollen. Es ist ja auch nicht weiter von Belang. Sag mal, hat Herr Alvarez eigentlich Feinde? Ricky, vor mir ist es ein junger, schwuler, schwarzer Typ. Du, was glaubst du, will ich gleich mit dir machen? Das kommt darauf an. Worauf an? Roy, es ist was passiert und ich muss mit jemandem darüber sprechen. Weißt du, ich war gestern doch im Stadtstudio mit dem Tonband. Und da sah ich ihn liegen. Alvarez im Regieraum. Wenn da einer gewesen wäre, dann hätte Gretje. Roy, ich verstehe es ja selber nicht. Aber immerhin sind seitdem rund 16 Stunden vergangen. Tja, vielleicht war ihm gestern nur schlecht. Roy, ich habe den Mann gesehen und es waren die Augen eines Toten.
Das kannst du ja auch toll beurteilen.
Ich habe ihn mir angeguckt. Und dann war ja da noch diese Rumflasche. Ich habe dran geschnuppert. Und es war alles andere als Rum. Roy, jemand hat Alvarez gestern vergiftet.
Weißt du denn, was in der Flasche drin war?
Nein, ich kenne doch kein Labor oder irgendwas, wo man das analysieren lassen kann.
Soll das heißen, dass du die Flasche besitzt?
Ja.
Würdest du mir die Flasche überlassen?
Wieso?
Ich denke, du willst, dass der Inhalt analysiert wird. Also ich kenne ein Labor, was auch am Wochenende geöffnet hat.
Gut, nehmen wir deinen Wagen oder meinen Wagen?
Ich glaube, es ist besser, man sieht uns nicht zusammen. Wer weiß, wer dich gestern vielleicht doch beim Stadtstudio gesehen hat. Komm, hol mal die Flasche und ich bringe sie dann ins Labor.
Kurz darauf ging ich in meine Wohnung, legte mich auf den Balkon in den bequemen Liegestuhl und schlief ein.
Hi, Regisatz, ich war vorhin schon mal hier.
Ich war über Nacht bei Roy in der Wohnung.
Roy ist nur etwas für den absolut sexuellen Notstand.
Ich wollte ein paar Auskünfte von Roy. Immerhin ist er der liebe Neffe von unserer Chefin.
Ich würde nicht meine Zeit mit einem vergeuden, der nicht mehr alle Fünfe unterm Pony hat. Vorhin saß er unten am Strand und ließ eine Flaschenpost los.
Eine Flaschenpost?
Ja, er hatte so eine Flasche von kubanischem weißen Rum dabei und die hat er ins Wasser geworfen.
Ins Wasser geworfen?
Ist was?
Oh ja, es fing gestern Abend an, als ich dieses Tonband zu Alvarez bringen sollte. Der hat sich doch mal diese kleine Wohnung über dem Stadtstudio eingerichtet.
Die er noch nie benutzt hat.
Also gestern jedenfalls war sein Wagen da. Also ich bin hoch ins Foyer gegangen und wollte das Band auf den Tisch bei der Besuchercouch ablegen und da stand die Studiotür offen und da lag er. Tot.
Das ist Quatsch. Gretchen hat vorhin eine Sendung aus dem Stadtstudio gemacht.
Ich weiß, ich verstehe es ja selber nicht, aber ich habe den Mann mit eigenen Augen gesehen und auch die Flasche.
Was für eine Flasche?
Na, eine Rumflasche, eine Flasche von kubanischem Rum, ja. Aber nach meiner Meinung war ja noch ein bisschen was anderes drin. Ich habe vorhin Roy davon erzählt und er wollte die Flasche zur Analyse bringen.
Und er hat sie ins Meer geschmissen. Also Rick, wenn ich dich nicht so gut kennen würde.
Ja, ja, aber die Geschichte ist so wahr, wie ich hier stehe.
Nur, dass du sie jetzt nicht mehr beweisen kannst.
Also so dumm, wie du glaubst, bin ich ja nur auch nicht. Bevor ich Roy die Flasche gab, habe ich etwas davon abgefüllt.
Und warum lässt du es nicht selber analysieren?
Ja, Kunststück, wo denn?
Im Krankenhaus.
Im Krankenhaus?
Ja, in dieser kleinen Privatklinik in Las Serenas. Komm, da fahren wir gemeinsam hin.
Ja?
Hi, Rick, hier ist Roy.
Nun?
Es falscher Alarm. In der Flasche war tatsächlich nur Rum.
Und der Geruch?
Na, vielleicht vor dem Transporttank. Wahrscheinlich ist der vorher desinfiziert worden. Aber es ist alles ganz harmlos.
Gut, also ich bin dir trotzdem sehr dankbar.
Keine Ursache. Ciao.
Hast du das gehört, Jarmo?
Jetzt bin ich ja gespannt, was wir bei unserer Analyse rauskriegen. In der Flasche befindet sich Arsen, doch ich habe noch Spuren einer chemischen Verbindung gefunden, die Ähnlichkeit mit Rattengift hat. Doch der größte Teil ist zweifelsohne Rum.
Und was würde passieren, wenn man diesen Rum trinkt?
Man würde keine 2 Minuten überleben.
Dann ist es wohl besser, wir nehmen die Flasche wieder mit. Ich frage mich, was mit der Leiche passiert ist und warum starb Alvarez?
Herrgott, da kann es tausende Gründe geben.
Wir sollten schnell den richtigen Grund rausfinden.
Wieso?
Jarmo, der Sender gehört Alvarez und es ist sehr gut möglich, dass es eine längere Untersuchung gibt. Und wir kennen die Erben nicht. Gut möglich, dass der Sender einfach zugemacht wird. Dann heißt es Adios Auto, Tschüss Wohnung, Bye Bye Rundfunkjob und wir stehen ohne Knete auf der Straße.
Ich habe einen Onkel in Romeo, der hat dort eine Disco. Da kann ich wieder als Basslampe arbeiten. Am Wochenende bin ich da schon mehrfach als Sänger und Striptease-Tänzer aufgetreten.
Ja, und was mache ich?
Du kannst gerne mitkommen. Du bist schwarz und dort ein Exot. Du könntest auch Pornos drehen. Du hast so ein großes Ding. Und da kannst du auch bei jedem Pornos ordentlich Geld abstauben. Ich kannte mal einen Latino. Willst du uns umbringen?
Da drüben am Waschständer, guck mal, da ist Olga. Und sie hat einen Waschkorb dabei.
Was ist so interessant daran, dass Olga ihre Wäsche wäscht?
Ja, wo Olga hat eine Zugi-Frau, die ihre Wohnung putzt und die einkauft und die Wäsche zur Wäscherei bringt. Darüber hinaus hat Olga in der Nähe ihrer Wohnung noch 2 Münzwäschereien. Und bei uns im Angestelltenwohnhaus, da könnte sie auch waschen. Also wieso fährt sie fast 40 Kilometer hier raus? Ich wüsste zu gern, was sie da wäscht.
Frag sie doch.
Na, du machst mir Spaß.
Was hältst du davon, wenn wir der Wohnung unserer Surfen mal einen Besuch abstatten?
Aber Jaumut.
Olga ist im Waschcenter und hier wird sie mindestens eine Dreiviertelstunde bleiben. Die Fahrt zu ihr dauert 10 Minuten hin und 10 zurück. Dann bleiben uns 20 Minuten zum Stöpern.
Es war ein bekloppter Plan, aber ich ließ mich nicht lange bitten. Genau 8 Minuten später parkten wir vor Olgas Wohnhaus. Ein kleines zweistöckiges dunkelgelbes Gebäude, an das sich ein Garagenhäuschen anschloss. Die Rückseite der Garage war mit wildem Wein bewachsen, so dass es kein Problem darstellte, hinaufzusteigen. Vom Garagendach bedurfte es keiner Kletterkunst, in Olgas Wohnung zu gelangen. Diese befand sich in der ersten Etage und die meisten Fenster standen offen. Jamo hopste als erster in die Wohnung und ich folgte kurz darauf. Drinnen war es düster und roch nach altem Papier. In der Ecke stand ein übervolles Regal, auf dem oben eine schwarze Katze lag, die jedoch nicht von uns Notiz nahm. Neben dem Regal stand ein alter, sehr großer Schreibtisch. Auch er war übervoll mit Papieren. Ich hätte mich gern länger umgesehen, doch Jamo zog mich mit sich fort in einen anderen Raum der Wohnung, in Olgas Schlafzimmer. Das Bett war breit und allerlei Papiere waren darauf verstreut. Es handelte sich aber, wie Jarmo mit Kennerblick feststellte, ausschließlich um touristische Hinweise in Spanisch. Jarmos Aufmerksamkeit hätte etwas anderes geweckt, was neben einer kleinen Truhe aus dunklem Holz lag. Eine vergoldete Zeigeruhr mit einem Gliederarmband. Ich erriet Jarmos Gedanken. Jedes Mal, wenn ich Alvarez gesehen hatte, trug er eine goldene Zeigeruhr. Natürlich konnte ich nicht wirklich sagen, ob es genau diese Uhr war. Doch es war schon bedenklich, so ein Stück im Schlafzimmer meiner Chefin zu finden. Trotzdem konnte es für diese Uhr natürlich eine harmlose Erklärung geben. Mich hatte etwas ganz anderes in diesem Raum interessiert. Es stand in einem Regal und bestand aus 3 Komponenten. Einem kleinen Fernseher, einem Kassettenrekorder und einer Schreibmaschinentastatur. Es war einer jener neuen Einzelplatzrechner, die ihre Daten auf herkömmlichen Kassetten speicherten. Jarmo, schau mal, das hier ist eine Kassette und da sind Daten drauf.
Was für Daten?
Jarmo, woher soll ich...
Rasch, da kommt einer. Wir müssen rasch wieder raus.
Ja, aber hier liegt noch was am Boden.
Lass es liegen, wir müssen schnell wieder raus.
Ja, gleich. 2 Dinge hatten meine Aufmerksamkeit erregt. Ein Polaroid-Foto, was dicht bei der Scheuerleiste lag, und ein Stück 16mm Film. Wahrscheinlich hatten die Sachen auf der Fensterbank gelegen und wir hatten sie beim Einsteigen zu Boden gefegt. Erst wollte ich sie auf den Schreibtisch legen, doch dann besann ich mich anders und steckte sie mir in die Hosentasche.
Was hast du denn so lange getrötet?
Ich habe mich doch ein bisschen umgeguckt.
Umgeguckt? Jeden Moment hätte dich Olga erwischen können.
Wer hat denn bei Olga einbrechen wollen?
Ich finde, wir sollten uns auch mal bei Alvarez umschauen.
Jarmo, mir reicht ein Einbruch pro Tag.
Es wird ja kein richtiger Einbruch, weil der Mann, bei dem wir einbrechen, ja schon tot ist.
Es war keine so dumme Idee, dem Haus von Alvarez mal einen Besuch abzustatten, doch ich hatte keine Ahnung, wo dieser Mann lebte. Und dann war ich ja nicht sicher, dass er das Haus wirklich allein bewohnte. Doch dafür hatte Jarmo bereits eine einfache Lösung. Wir mussten nur bei ihm zu Hause anrufen, ging keiner ans Telefon, dann war auch keiner da. Jarmo kannte die Anschrift und Telefonnummer und wollte sofort dorthin. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier wohnen, das Haus sieht von außen aus wie die Deko von Psycho. Und in sowas willst du hinein?
Du bist einfach nur feige.
Vielleicht bin ich auch nur nicht blöd. Aber wenn du so scharf drauf bist, dann geh doch selbst.
Worauf du dich verlassen kannst.
Geschickt überwand er das Tor und gelangte hinter der schützenden Mauer zum Haus. Kurz darauf hörte ich Glas splittern. Jarmo war dabei, ganze Arbeit zu leisten. Ich zog meine Beutestücke aus Olgas Wohnung aus der Hosentasche und steckte mir eine Fortuna an. Der Filmschnipsel zeigte Terence mit einem Mann, den ich nicht kannte. Damit konnte ich wenig anfangen. Ich betrachtete das andere Fundstück, das Polaroid-Foto. Der Junge auf dem Bild trug enge Shorts. Er war vielleicht 12 Jahre alt und wirkte asiatisch. Auffällig war der Oberarm des Jungen. Er zeigte ein merkwürdiges Tattoo, was wie ein chinesisches Schriftzeichen aussah. Ich legte das Foto vor mir aufs Armaturenbrett und beschloss, mir noch ein Nickerchen zu gönnen. Erst als es bereits dunkel geworden war, wachte ich auf.
Na, das habe ich gerne. Während ich das Haus untersuchte, da sitzt du im Wagen und pennst.
Ich habe...
Fahr erst mal mit dem Wagen los.
Wieso?
Weil gleich ein Lastwagen zum Tor von Alvarez Haus kommen wird.
Du kannst wohl Hellsehen.
Oh ja, die Bude musst du dir nachher unbedingt anziehen.
Bis uns einer erwischt.
Das ist ja das Tolle. Das bekommen wir ja sofort mit. Der Knilch hat überall Monitore zu stehen. Die liefern ihm Aufnahmen von Nachtsichtgeräten. Und dann fahr endlich los. Da kommt schon der Laster.
Leise stieg Jarmo aus dem Wagen und ich ebenfalls. Ich sah drei Personen. Sie trugen weite, unförmige Hosen und Jacken sowie Baskenmützen. Die Kragen der Jacken waren hochgeschlagen. Was sollte der Mist? Das Thermometer zeigte noch 16 oder 17 Grad an. Eine der Personen schien mit dem Torschloss beschäftigt und fluchte leise. Kurz darauf quietschte ein Torflügel und die drei Leute verschwanden auf dem Gelände. Jarmo rannte zum Wagen und startete diesen rasch und energisch und fuhr dann ruckartig. Ich blieb einen Augenblick überrascht stehen, dann verstand ich. Wenn im Haus, wie Jarmo sagte, es Überwachungsgeräte gab, dann konnten die drei Leute, wenn sie ins Haus kamen, sich jederzeit dieser bedienen und natürlich meinen Wagen erkennen. Nun fuhr Jarmo meinen Divil bis hinter die Kuppe eines Hügels. Keuchend rannte ich hinterher.
Alle Achtung, du bist sportlicher als ich dachte.
Wohin jetzt?
Na zurück, mal sehen, was die drei Kerle so in ihrem Laster drin haben.
Schau mal, Jarmo, da kommen zwei aus dem Haus.
Schnell duck dich.
Wieso? Bei meiner Hautfarbe falle ich sowieso nicht nachts an.
Jetzt klettert einer von den Typen auf den Laster. Jetzt kommt noch ein Knilch dazu.
Vermutlich ist der Kasten sehr schwer.
Oder die Kerle sind schwach auf der Brust. Dann komm.
Aber ja.
Rick, solange die Typen im Haus sind, können wir aufs Gelände und müssen dann nicht über den Zaun klettern.
Nach ein paar Minuten kamen die drei Personen wieder aus dem Haus. Während zwei Leute in Richtung Laster gingen, schloss die dritte die Haustür ab. Haus und Tür waren weiß angestrichen, sodass die Person sich deutlich abhob. Als sie sich umdrehte, schwankte sie für einen Augenblick. Offenbar hatte sie die kleine Stufe übersehen. Ihre Mütze verrutschte und mir dämmerte etwas. Die Transporteure waren Frauen.
Sag mal, Jarmo, hast du eine Ahnung, warum sie den Laster nicht bis vors Haus gefahren haben?
Wieso flüsterst du? Die Tanten konnten mit dem Lastwagen nicht vors Haus fahren, weil da ein Schlagloch ist. Da!
Jarmo, es ist stockdunkel. Ich sehe nicht mal die Hand vor Augen.
Dann komm, ich zeig dir jetzt das Haus.
Damit ergriff er meinen Unterarm und zog mich mit sich fort zu einem Kellerfenster an der Rückseite des Hauses. Das Kellerfenster stand offen. Jarmo ging voran und half mir auf diese Weise ins Haus zu kommen. Drinnen war es stockdunkel und ich gab mir Mühe, mich an Jarmo festzuhalten, damit ich den Weg nicht verfehlte. Einem Blinden gleich tastete ich mich vorwärts. Wir kamen zur Kellertreppe. Stufe um Stufe tastete ich mich hinauf. Die Kellertreppe schien in einer großen Halle zu enden.
»Wir müssen nach oben.«
Ich ertastete das Treppengeländer. Nun war es etwas leichter, die Treppe hinaufzusteigen. Oben angelangt, öffnete Jarmo eine Tür. Der Raum, den wir betraten, roch süßlich und stickig. Hinter mir schloss Jarmo die Tür wieder. Er schien sich besser orientieren zu können als ich, denn er zog mich mit sich fort und versetzte mir dann einen Schubs. Ich stolperte und fiel auf etwas Weiches, was sich bewegte. Wackelpudding? Nein, ein Wasserbett.
So, hier oben sind Vorhänge vor den Fenstern, da können wir Licht machen.
Wir sollten lieber nach unten gehen und uns mal die komische Kiste ansehen, die die Leute vorhin ins Haus gebracht haben.
Aber nicht jetzt.
Warum nicht jetzt?
Weil es unten keine Vorhänge gibt. Und wenn wir da Licht machen, dann kann man das meilenweit sehen.
Ja, und was schlägst du vor?
Das ist doch Logo. Wir warten, bis es hell wird.
Hier?
Also ich gehe jetzt mich mal duschen und danach probieren wir zusammen das Wasserbett aus.
Damit verschwand Jarmo im Bad. Kurz darauf hörte ich Wasser rauschen. Jarmo schien sich wirklich zu duschen. Er wollte doch nicht wirklich hier die Nacht verbringen. Ich schaute auf meine Uhr. Es wurde erst in 6 Stunden wieder hell. Mein Blick durchschweifte den großen Raum. Ich betrachtete die teure, rötliche Textiltapete an den Wänden und die flauschigen Lammfelle, die auf dem Boden lagen. An der Wand hingen Goldrahmen, gemacht für schwere Ölbilder, doch nur einfache Strichzeichnungen hingen da drin, die wie chinesische Schriftzeichen aussahen. In der Ecke entdeckte ich einen Barwagen aus Messing. Ich ging hinüber und betrachtete das Getränkesortiment. Bis auf Bier und Sekt war alles vorhanden. Jarmo kam, eingewickelt in ein großes Badetuch aus der Dusche, entdeckte ebenfalls den Barwagen und goss sich einen großen Whisky ein. Dann spritzte er etwas Soda dazu. Mit einem Zug leerte er die braune Flüssigkeit aus dem schweren Kristallglas.
Du kannst auch mal duschen gehen.
Duschen? Ich soll mich hier duschen?
Herzchen, du müffelst ein bisschen.
Ich ging ins Badezimmer und zog mich aus. Tatsächlich, meine Klamotten rochen stark nach Schweiß. Ich fand auf der Ablage ein Deo und sprühte damit die Sachen gründlich an. Dann stieg ich in die Dusche, ein Glaskasten mit einem Zentralrohr. Ich drehte am Hahn und angenehm warmes Wasser spritzte mit Hochdruck aus verschiedenen Düsen auf meinen Körper. Das war eine Wohltat. Ebenfalls in ein großes Badelaken gewickelt, verließ ich den Raum wieder. Im Schlafzimmer hatte Jarmo die Bankierleuchte unter den Schreibtisch gestellt, sodass der Raum in ein matt-rötliches Licht getaucht wurde. Jarmo lag unter einem dünnen Laken im Bett. Sein schmaler Körper zeichnete sich deutlich darunter ab, auch dass ihn die Natur gut beschenkt hatte. Ich setzte mich aufs Wasserbett, welches sanft schwankte, und griff nach dem Whiskyglas auf dem Barwagen. Ich trank einen großen Schluck und schob dann das Laken zurück.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have that one desire, and that one is you, no other will do.
Jarmo, wach auf!
Ah, du bist ja ganz kalt. Hast du vor dem Bett gesessen?
Leise, Jarmo!
Komm ins Bett und lass uns schlafen.
Jarmo, unten im Haus geschehen merkwürdige Dinge. Da sind 2 Frauen und eine hat einen Typen namens Förster in der Mangel. Und ich glaube, der soll jetzt Edelsteine schlucken.
Du hast wohl zu viel gesoffen.
Aber nein, und rede nicht immer so laut.
Dann komm jetzt endlich ins Bett.
Aber Jarmo, ich habe die Frauen beobachtet. Sie sind mit dem Typen ins Haus gekommen und dann haben sie sich gestritten. Jarmo, was tust du da?
Ich versuch dich heiß zu machen.
Ach, Jarmo, aber jetzt bitte noch nicht. Nein, jetzt nicht.
Okay, dann lass uns endlich pennen.
Jarmo war müde und ein bisschen heiß. In diesem Zustand, das wusste ich, hatte es keinen Sinn, mit ihm vernünftig zu reden. Also stieg ich zu ihm ins Bett. Ich lag lange wach, doch schließlich übermannte mich der Schlaf.
Thank you.
Du kannst mal langsam aufstehen. Der Kaffee ist fertig. Und in ein paar Minuten kann ich den Kuchen aus dem Ofen nehmen.
Kuchen?
Ja, es ist kaum was zu essen im Haus. Bis auf den Kuchen in der Tiefkühltruhe.
Ja, und was ist mit den Frauen?
Es ist niemand im Haus, außer uns.
Aber...
Du hattest letzte Nacht wohl schlecht geschlafen. Jedenfalls hast du mich geweckt und mir dann irgendwas erzählen wollen.
Ja, merkwürdig ist das schon. Erst hörte ich ein Geräusch auf der Treppe. Und dann kam dieser Typ rein und der wollte sich hier verstecken, hinter dem Paravent. Und im nächsten Augenblick kam eine wie Emma Peel rein. Sie sah ihn im Lichtschein der Treppe und dann überwältigte sich.
Du hast aber Bekloppte. Moment, wieso liegt der Paravent zerfetzt am Boden?
Ich fürchte, ich habe es nicht geträumt. Das ist alles passiert. Auch, dass sie den Mann unten verhört haben und ihm androhten, dass sie Diamanten schlucken sollte.
Klingt wie eine Episode aus Kommissar X oder Jerry Colton.
Ja, aber...
Komm lieber nach unten, sonst wird der Kaffee kalt.
Und was ist mit dem Gegenstand, den die Frauen letzte Nacht ins Haus gebracht haben? Komm.
So, hier drüben kannst du sehen, was die Tanten letzte Nacht ins Haus geschleppt haben.
Wortlos schob mich Jarmo zu einer Seitentür und stieß sie auf. Es war ein großer Raum mit einigen Regalen an den Wänden. In der Mitte jedoch stand eine große Metallkiste. Doch diese war nur der Rahmen einer kleinen Safe-Anlage, wie sie vielleicht in einem kleinen Hotel üblich war. Jemand hatte die Rückseiten entfernt und die Einzelsafes ausgeräumt. Ich wollte mir das noch näher anschauen, aber Jarmo schob mich aus dem Raum.
Die Dinger sind alle leer. Komm, lass uns endlich was essen.
Und dann fahren wir nach Benidorm.
Wieso?
Weil der Typ, den die Frau in der Mangel hatte und der sich Förster nannte, sagte, er würde in Benidorm wohnen.
Wir wissen noch nicht mal, ob du die Sache vielleicht nur geträumt hast. Nee, wir sollten uns mal das Stadtstudio näher ansehen. Vielleicht gibt es da noch Spuren.
Das war der erste Teil unserer mehrteiligen Sendereihe Warum starb Alvarez? Nach dem gleichnamigen Roman. Es sprach das Team der Tonboutique und das waren Dev, Jarmo, Georgi Brösel, Herr Weinstein und Herr Garfield. Hergestellt wurden die Aufnahmen am 3. November 2008 in den Studios der Tonboutique.